sehen wir, die so groß ist, dieser heilige Gott, er verdient es, dass wir ihn anbeten. Und wir wollen es gemeinsam tun. Ich bitte euch nochmal aufzustehen, weil es etwas Besonderes ist, vor diesem Gott treten zu können, mit ihm sprechen zu können. Und Herr, wir stehen vor dir und schauen auf deine Schönheit, auf einen Teil deiner Schönheit, weil wir es nicht erfassen können. Deine Herrlichkeit, deine Heiligkeit. Herr, und ich danke dir, dass du den Weg gemacht hast zu uns. Ins gar nicht Heilige, ins gar nicht Herrliche. Zu uns. Und dass du Leben berührst, Leben veränderst, dass du Gemeinschaft schenkst. Seit Anbeginn der Zeit und bis in Ewigkeit, Herr. Du tust es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dafür danke ich dir und ich bete, Herr, dass der Heilige Geist, dass dein Heiliger Geist heute zu uns spricht, dass wir dich erfahren, erleben, ja, besser kennenlernen dürfen heute Morgen. Amen. Herzlich willkommen zur schönsten Botschaft. Du wirst heute nichts mehr Besseres hören, wie das, was ich dir jetzt sage. Und ich freue mich, dass ich die Person bin, die dir das überbringen darf. Der Gott, der so heilig ist, der so schön ist, der so herrlich ist, dieser Gott liebt dich. Lass es wirken in dir. Dieser Gott, den wir gerade anbetend besungen haben, dieser Gott, er liebt dich, der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Schöpfer dieser Welt, der Herrliche, der Barmherzige, der liebende Gott, der Gott, aus dem alles ist, zu dem alles ist, auf den alles hinausläuft, der Anfang und das Ende. Dieser Gott, er liebt dich, ganz persönlich. Schöner wie das. Ich weiß nicht, wie es wird. Vielleicht denkst du, ah, das kenne ich. Vielleicht denkst du, wow, wie schön. Dieser Gott liebt dich und mich, er liebt uns Menschen. Der Gott, von dem wir in der Bibel lesen, er möchte wohnen mitten unter uns. Und er tut es über die ganze Bibel hinweg, über dieses Buch. Immer wieder kommt er und will unter den Menschen wohnen. Wohnt unter den Menschen. Er möchte Menschen, die in ihrer Schöpfungsidentität leben. Wie so Puzzlestücke, die so lose rumliegen und dann so kriegen sie ihren Platz. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst beim Puzzeln. Da gibt es dieses eine Stück und es passt perfekt rein. Das ist Gottes Idee, von dem wir uns Menschen hat. Es gibt einen Platz für uns. Angedockt an die Herrlichkeit, angedockt an seine Gemeinschaft in dieses große Bild, wie dieses Puzzlestück. Er sagt, und das finde ich so schön, der, der euch berufen hat, ist heilig. In Petrus steht es. Der, der euch berufen hat, der euch gerufen hat, der gesagt hat, du bist mein Kind, der ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und diese Heiligkeit, sie ist Ziel und Voraussetzung für diese Gemeinschaft mit Gott. Das, was Jesus getan hat in seinem Leben, das, was Jesus getan hat am Kreuz, all das führt hin auf diese Gemeinschaft, auf dieses, ich bin heilig, ich habe euch gerufen, ich habe euch berufen, seid ihr auch heilig. Und ich habe euch was mitgebracht, weil es manchmal ein bisschen kompliziert ist mit diesem Levitikus, in dem wir uns befinden, also dieses dritte Buch Mose. Wir schauen es uns ganz kurz an, was passiert da. Ups, oder? Dieser historische Moment, den wir in 3-4 Wochen feiern, Ostern, und das Leben, an das wir denken, das hat ganz viele Aspekte. Ich habe das mal aufgezeichnet hier. Ich habe so einen Golgatha-Hügel mit drei Kreuzen aufgezeichnet und ein offenes Grab. Und ihr wisst ja, ich zeichne so meine Männchen. Das führt manchmal zur Verwirrung, habe ich gemerkt, seit dem letzten Mal, aber ich probiere es nochmal, deswegen hat er jetzt ein Gesicht bekommen. Das hier ist Jesus. Und was tut Jesus in seiner Zeit auf der Erde? Er stirbt nicht nur am Kreuz, er steht nicht nur wieder auf, sondern er lehrt auch viele Jünger. Er lehrt viele Menschen. Wir lesen davon und das, was die Bibel tut, ist im Prinzip Folgendes. Es gibt dieses Wirken Jesu und sie hat verschiedene Blickwinkel darauf. Es gibt einen Johannes und einen Matthäus, die waren direkte Jünger Jesu und sie schreiben mit einem Blickwinkel, wie sie das erlebt haben. Und dann gibt es einen Paulus, der war kein direkter Jünger Jesu, hat ihn nie leiblich getroffen. Er schreibt aber auch aus einem Blickwinkel auf dieses, auf das, was da passiert ist. Und während diese Jünger beschreiben, Jesus stirbt, schreibt Paulus vielleicht, was das bewirkt hat in uns. Und dann gibt es andere spannende Bibelstellen oder Propheten, die schreiben über dieses Ereignis, wer Jesaja liest, die Gottesknechtslieder, da kommt eine ganz andere Seite von Jesus raus. Der Knecht Gottes. Bisschen mehr das Innenleben von dem, wenn das ist ein bisschen außen und dann haben wir die Evangelien, wir haben verschiedene Blicke. Es gibt Evangelien von Nichtjüngern, also Markus und Lukas, waren keine direkten Jünger Jesu, schreiben aber auch über das Leben. Und es gibt sehr spannend, alttestamentliche Schriften, die Propheten oder auch der Levitikus, das dritte Buch Mose. Es befasst sich, diese Opfer, die wir uns anschauen, im Prinzip zeigen sie einen anderen Blick auf das, was hier passiert. Das müssen wir uns verbildlichen, auch wenn Jesus sagt, Jona zum Beispiel, die Geschichte von Jona. Man kann hier auch einen Fisch hinmachen. Die Geschichte von Jona, auch sie zeigt das, was Jesus tut. Also im Prinzip gibt es einen Kern von dem, was Gott tut und viele Blickwinkel in der Bibel auf das, was Gott tut. Und Gott ist ja nicht an Zeit gebunden. Es ist kein, dann macht er das und dann macht er das und dann macht er das und dann macht er das, sondern das kann alles gleichzeitig sein. Wichtig nur für uns zu verstehen, wenn wir diese Opfer anschauen, sie blicken auf was? Sie sind ein Schatten davon. Ich habe euch den Text mitgebracht. Ich finde ihn so schön. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Also wenn wir uns auf diesen dritten Mose konzentrieren in dieser Predigtserie, dann ist es ein Schatten, eine Vorahnung auf das, was Gott mit Jesus tut oder was Jesus tut in seinem Leben, in seinem Sterben. Und es ergänzt wie einen Blick auf das, was wir vielleicht gar nicht verstehen. Vielleicht denken wir, boah, der Tod von Jesus, das Leben von Jesus, es dient einzig der Schuld, dass unsere Schuld vergeben ist. Und die Opfer, sie lernen uns, sie zeigen uns, da steckt so viel mehr drin. Und auf einmal wird dieses trockene Buch des dritten Moses, das ich so gern überspringe, weil ich es anstrengend finde zu lesen, es wird zur Liebesgeschichte, es wird zum Evangelium. Wir sehen, und wir müssen sehr genau hinschauen, das ist mir bewusst, wir werden heute sehr genau hinschauen, aber wir sehen was von Gottes Herrlichkeit und von seinem großen Plan darin. Und das ist das Schöne. Ich habe es verglichen mit dieser Date Night, mit diesem Abend, den wir als Ehepaar verbringen, wo wir sagen, das ist immer Donnerstagabend, machen wir Eheabend. Und für meine Single-Freunde mag das vielleicht einengend und eine Regel sein, jeden Donnerstag ist Date Night, jeden Donnerstag kümmere ich mich um meine Ehe. Es ist dieses Ritual, wir kümmern uns da um unsere Ehe. Für manche einengend, für manche Regel, für uns als Ehepaar. Beziehungsbelebend. Es belebt unsere Beziehung. Es stellt sicher, dass wir eng aneinander bleiben. Und so wollen wir diese Opfer lesen, so können wir diese Opfer lesen mit einer neuen Begeisterung. Das Gesetz, es ist ein Schattenbild von dem. Und das Gesetz oder diese Opfer, ich zeige es euch hier mal, dann brauche ich nicht hin und her schieben. Ich male hier mal so einen Altar hin, der hat hier so Hörner, so eine Box. So. Diesen Altar, man kann ihn in drei Dimensionen lesen. Man kann es einmal so lesen, wie die Israeliten es verstanden haben, als direkten Auftrag für die Israeliten der damaligen Zeit. Was war euer Auftrag? Was war der Auftrag der Israeliten? Erste Dimension. Die zweite Dimension ist, dass man das in Verbindung bringen kann mit dem Kreuzestod, mit dem Opfer, das Jesus getan hat. Zweite Dimension. Und die dritte Dimension, wie wir diese Opfer lesen können, ist, aber was hat es mit mir zu tun? Habe ich da eine Rolle? So wie die Israeliten damals was bringen sollten, was opfern sollten, gibt es auch eine Antwort von uns, der wir heute nachgehen wollen. Was bedeutet es, ein Brandopfer zu bringen? Letzte Woche haben wir schon ein bisschen angeschaut, was ist das Brandopfer? Diese Woche noch ganz kurz den Abschluss. Und was ist das Speiseopfer? Was bedeutet das für mich? Hat es eine Relevanz? Und ich glaube, ja, es hat eine Relevanz für dich und mich. Sonst würden wir heute nicht drüber sprechen. Eure Zeit ist zu schade, meine auch. Ich glaube, da liegt ein Schatz drin. Und den wollen wir jetzt langsam heben. Letzte Woche haben wir angefangen mit dem Brandopfer. Dieses Brandopfer, es war zweimal am Tag fix von den Priestern veranstaltet und man konnte es freiwillig dazu geben. Und das Besondere an diesem Brandopfer war, da blieb nichts über. Es gab unterschiedliche Tiere, die man opfern konnte, je nach sozialem Status, ganz niedrig Taube, ganz hoch Rind. Und ihr müsst euch ja vorstellen, es kam in einer Zeit, in der das Volk Israel durch die Wüste unterwegs waren, Tiere waren kostbar. Das war was Besonderes. So eine Kuh zu schlachten, war nicht so, okay, Kuh, weiter, 150 Euro. Nee, eine Kuh, das war was Besonderes. Eine Taube war was Besonderes. Ein Schaf war was Besonderes. Und nichts blieb. Ich hatte keinen Effekt davon. Keinen direkten. Das Ziel des Opfers war es, ein stellvertretendes Opfer zu haben, ein reines Tier, das für mich stirbt. Und wir hatten letzte Woche diesen Moment, wo der Opfernde, also der geopfert hat, seine Hand auf das Tier legen musste und gesagt hat, du bist mein Stellvertreter. Du reines Tier, du musst jetzt sterben für mich. Und dann hat er es umgebracht. Und dann kamen die Priester, haben das Blut aufgesammelt, dann ging es fort und fort. Und das Ziel war, Gott kriegt was Reines stellvertretend für mich, sodass ich vor Gott kommen kann. Es hat nichts mit Schuld zu tun, sondern vor dieses, ich trete vor Gott. Das ist das Brandopfer. Und alle konnten und sollten ihr Bestes geben, ihr Makelloses, freiwillig für das, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben. Und Gott reagiert. Und das ist doch das Schöne. Es ist nicht im Äther verschwunden, sondern Gott sagt, ich habe Wohlgefallen daran. Ich habe Freude daran. Es ist was Gutes. Es ist was Schönes. Es freut mich, wenn du was gibst. Es war diese Antwort darauf. Und wir hatten diesen Vers, gerne weiter auf das nächste, Thorsten. Dieses Legen des Opfers, etwas Reines stirbt für mich. Und das Spannende, was ich so spannend fand, ist, dass Gott sagt, ganz fest sagt, denn das Menschenleben ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, damit ihr Sühne erwirkt für eure Seelen. Und dann sagt er in Hebräer, überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut notwendig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Wir müssen uns das versinnbildlichen, uns ernst nehmen. Ohne Blut gibt es keine Vergebung. Dieses Gesetz, dieses was Gott spricht. Es ist der Grund, warum Jesus ans Kreuz geht. Warum er sein Blut vergießt für uns Menschen. Weil ohne Blut gibt es keine Vergebung. Und so sagt dann Epheser 5, dass Jesus das ultimative Opfer ist. Während die Israeliten Jahr für Jahr opfern mussten, immer wieder opfern. Warum tun wir das nicht? Weil wir glauben, dass Christus das ultimative, vollendete Opfer ist. Er schreibt, denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, wie ein Brandopfer, deren Duft, wie das Brandopfer, vom Altar zu Gott aufsteigt, an der er Freude hat. Jesus hat es gemacht. Er hat sein Blut, sein Leben voll hingegeben. Wie das Brandopfer, da ist nichts geblieben. Voll hat das hingegeben. Jesus hat sich ganz hingegeben, völlige Hingabe, damit wir vor Gott kommen können. Diesen ersten Schritt, das vollkommene, wohlgefällige Opfer. Und das, wenn man drüber nachdenkt, ist wunderschön und erschreckend zugleich. Diesen Akt der Hand draufhalten, dieses Ich bin direkt verbunden mit dem Kreuzestod. Aber da blickt mich jemand an, nicht mit Vorwurf zurück, sondern mit Liebe. Deswegen ist es so radikal, wenn ich sage, Gott liebt dich. Und dieses große Erbarmen und diese wunderschöne Erfahrung, sie darf eine Antwort auslösen. In Römer 12, auch den habe ich letzte Woche schon mal gelesen, da steht, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf, ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Du machst hier Musik, du predigst hier, du machst irgendwas, aber du lebst es nicht. Das ist kein wahrer Gottesdienst. Wir können hier Gottesdienst spielen, wir können so tun, als würden wir Gottesdienst feiern. Wir können heucheln, wir können unsere Lehre, das, was wir sagen und das, was wir tun, so auseinandergehen lassen. Das ist kein wahrer Gottesdienst. Wahrer Gottesdienst ist, sich mit seinem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen als Antwort. Nicht als Grund für die Errettung, als Antwort darauf. Das ist ein Brandopfer, wo nichts bleibt. Ich weiß nicht, wer morgens aufsteht und das so radikal sagt, heute alles für dich. Aber manchmal stehe ich auf und habe eine Agenda im Kopf. Da weiß ich genau, was ich heute so machen will. Wie sieht ein Leben aus, das das hat? Wichtig hier aber, ich bin angenommen und dann antworte ich. Es ist die Antwort, nicht die Ursache. Sehr oft kommen wir da ein bisschen in einen Mix, dass wir denken, es ist die meine Opfer, mein Ganzes, was ich hingebe und dann zeigt sich Gott gnädig. Das Brandopfer, es war freiwillig. Identität aus Gnade, nicht aus Leistung. Und dann macht Gott weiter. Opfer Nummer 2, das Speiseopfer. Ich habe euch was mitgebracht. Einen kleinen Text von dem Eliab. Es ist Erntezeit. Eliab wurde reich von Gott beschenkt. Und Eliab, er ist im Volk der Israeliten, er ist mitten unterwegs mit diesem Volk. Und er will ein Speisopfer bringen, um Danke zu sagen, ich wurde reich beschenkt, wir hatten gute Ernte. Eliab steht früh auf, die Sonne geht gerade über den Feldern auf, Er nimmt sein fein gemahlenes Mehl, das Beste vom Besten. Nicht den Rest, den er irgendwo hat, sondern das Beste vom Besten. Er gießt Öl darauf, mischt es sorgfältig. Dann legt er Weihrauch drauf, kostbar, duftend. Er legt ihn oben drauf. Er denkt dabei, alles, was ich habe, kommt von dir her. Er achtet darauf, kein Sauerteig, kein Honig. Nichts Verdorbenes, nichts, was gärt. Aber eins darf er nicht vergessen, Salz. Denn alle deine Speiseopfer sollst du mit Salz salzen, steht in 3. Mose. Dann nimmt er den zweiten Teil des Mehls, er mischt wieder Öl dazu, er knetet einen Teig, er formt kleine Fladen. Eine Pfanne kommt aus Feuer, etwas Öl hinein, es zischt. Die Fladen backen. Der Duft erfüllt das Haus. Auch sie salzt er, als Zeichen des Bundes mit Gott. Mit einer Schale Mehl, mit Öl und Weihrauch und einem Gefäß mit Pfannenfladen macht sich Eliab auf den Weg zur Stiftshütte. Vor dem Heiligtum begegnet ihm ein Priester. Eliab übergibt ihm alles als Dank für die Ernte und als Ausdruck seiner Hingabe. Der Priester, er nimmt zuerst das Mehlopfer, er geht zum Brandopferaltar, greift eine Handvoll Mehl mit Öl und den ganzen Weihrauch. Und der Priester soll davon eine Handvoll nehmen, von dem Feinmehl und von dem Öl und samt den ganzen Weihrauch und es in den Rauch aufgehen lassen auf dem Altar. Ein Speiseopfer, ein Feueropfer zum lieblichen Geruch dem Herrn. Der Rauch steigt auf, der Weihrauch duftet. Eliab sieht's, wie es aufsteigt und weiß, Gott freut sich über sein Vertrauen. Dann nimmt der Priester die Pfannenfladen und auch davon nimmt er einen Teil und legt ihn aufs Feuer. Und vom Rest, vom anderen Teil, vom Mehl und von den Fladen, bleibt es für Aaron und seine Söhne, für die Priester. Sie haben was zu essen. Später essen diese an der heiligen Stätte, sie essen an der Stiftshütte. Es ist was Heiliges. Und so wird aus Eliabs Opfer eine Mahlzeit mit Gott. Ein Teil im Feuer für den Herrn, ein Teil aus der Nahrung seiner Diener. Es ist dieses Opfer, das dargebracht wird, das ganz ohne Blut auskommt. In meinem ästhetischen Empfinden mag ich das lieber. Ich stelle mir das leichter vor. Es ist eine Gabe als Ausdruck von Ehre zu Gott und als Zugehörigkeit zu Gott. Meine Frucht, die ich erlebe, sie wird Gott geweiht. Und wir kommen wieder dazu, dass wir das verbinden dürfen. Jetzt wissen wir, die Israeliten, was hatten sie zu tun? Eliab, was hat Jesus da getan? Wo finden wir Jesus, wo finden wir Evangelium in diesem Speiseopfer? Das Speiseopfer, es erfüllt sich im Mehl und im Salz und im Feuer, im fehlenden Sauerteig, im fehlenden Honig, im Weihrauch. Und da sieht jetzt jeder Ausleger, sieht es unterschiedlich. Die einen sagen, es ist das, die anderen sagen, es ist das. Ich möchte heute über das sprechen, was die Bibel uns sagt. Zum Beispiel werde ich nicht über den Honig sprechen. Weiß ich nicht. Finde ich zu wenig, dass ich sage, ich teile es mit euch, aber ich möchte über Salz sprechen. Das Speiseopfer, es war kein blutiges Opfer, sondern es war Nahrung fürs Leben. Es war Nahrung. Christus, Jesus ist nicht nur der, der stirbt. Er ist auch der, der Nahrung schenkt. Wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, da ist die Verbindung direkt ins Neue Testament. Ich bin dieses Brot. Ich bin dieses feine Mehl, dieses Vollkommene, dieses Besondere, das Beste vom Getreide. Ich bin das Ausgewogene. Da gibt es keine Unreinheit. Kein klumpiges, altes Mehl. Ein vollkommenes, sanftmütig und zugleich vollkommen wahrhaftig. Und da kommt dieses Öl drauf, der Heilige Geist. Es wird entweder vermengt, ein Bild davon, dass der Heilige Geist zu Maria kommt, die vermengen, es kommt ein Mensch, Jesus. Oder es wird gegossen, so wie der Heilige Geist sich gießt. Entweder gegossen oder vermengt. Das Öl für den Heiligen Geist auf Christus. Das ganze Leben Jesu. Geburt, Dienst, Opfer ist durchdrungen vom Heiligen Geist. Der Weihrauch, der mit dem Speiseopfer verbrannt wird, es ist ein Wohlgeruch. Jesus ist ein Duft. Ich weiß nicht, wer von euch bei uns im Katholischen, wo ich herkomme, da kennt man den Geruch von Weihrauch, bei uns ein bisschen weniger hier. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Weihrauch gerochen hast, aber da ist ein Duft. Als Kind fand ich es Gestank, mittlerweile kann ich die Schönheit sehen manchmal. Aber es ist dieser Duft, der aufsteigt. Gott hat Wohlgefallen an seinem Sohn. Er sagt, das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. An dem habe ich Freude. Wie schön ein liebliches Aroma. Und dieser Fladen, er kommt in die Pfanne. Kommt in das Feuer. Er kommt in den Ofen. Ich weiß nicht, wer sich mal dran erinnert. Was ist der Ofen in der Bibel? Es ist der Schmelzofen Ägypten zum Beispiel. Für was steht dieser Ofen? Er steht für Leid. Er steht für Härte. Wenn er sagt, Jesus, ihr müsst durchs Feuer geläutert werden. Da ist Leid drin. Ich finde es so stark. Jesus hat nicht nur da gelitten. Die Leute in seiner Heimatstadt wollten ihn steinigen. Mit denen er aufgewachsen ist. Was glaubst du, was das für ein Leid war? Deine Freunde, deine Nachbarn? Du musstest fliehen? Es war nicht nur Leid im Tod. Es war auch Leid im Leben. Aber da war kein Sauerteig. Da war keine Heuchelei. Wenn ihr dran denkt, vielleicht fallen euch die Bibelstellen ein zum Sauerteig. Nicht hütet euch vom Sauerteig der Pharisäer. Was war Jesus' Problem mit den Pharisäern? Sauerteig, der sich vermehrt, der gärt, diese Heuchelei der Pharisäer. Wenn das, was wir sagen und das, was wir tun, auseinandergehen. Wenn Lehre und Praxis nicht passen. Da war keine Differenz in dem, was Jesus gesagt und getan hat. Vollkommen treu, vollkommen durch. Keine falsche Lehre, keine alte Natur, keine Heuchelei. In Christus ist kein Sauerteig, keine Sünde, keine Falschheit. Er ist das reine Brot vom Himmel. Und jetzt das Salz. Ich finde es so schön, ich habe diesen Vers in Chronik. Also hier sieht man, aus welchen Teilen das Opfer besteht. Und dann gibt es diesen Vers in Chronik, über den ich gestolpert bin. Ich fand ihn so schön. Solltet ihr nicht erkannt haben, dass der Herr, der Gott Israels, dem Königtum über Israel für ewig dem David gegeben hat, ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund. Und ich habe nichts verstanden. Und ich fand es toll. Was ist eigentlich ein Salzbund? Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. Ich muss nachschauen. Salz steht für diesen Bund, für diese Partnerschaft, für dieses Gott geht mit uns, mit seinen Menschen. Er schließt einen Salzbund. Salz steht für die Reinheit, für das Erhalten, für die Treue. Mit Salz macht man etwas haltbar. Mit Salz reinigt man etwas. Da ist Bewahrung und Klarheit. Im Neudeutschen, bei den jungen Leuten, heute sind sie alle auf dem Jugendwochenende, aber salty, wenn etwas salty ist, das ist ein salty Kommentar, ein salziges Kommentar. Da hat sich was gesalzen. Salz würzt. Auch Jesus hat Sachen gesagt, ja, die hatten eine Spur Salz. Da hat er die Leute gegenüber rausgefordert, weil da war Würze drin. Und so fordert uns Jesus, der Garant ist, der garantiert, dass dieser neue Bund, diese Treue hält, dieses Salz hält, das unvergänglich, unzerstörbar ist. Der so viel Wahrheit aber auch spricht mit diesem Salz. Er fordert uns aus, kennt ihr den Vers? Ich habe ihn nicht gekannt. Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Irgendwie habe ich das immer überlesen, aber habt Salz in euch. Ich weiß nicht, wer morgens aufsteht und denkt, heute habe ich Salz in mir. Aber habt Salz in euch, bedeutet, seid beständig, seid treu, seid rein. Bewahrt euch. Salz verhindert Fäulnis. Mein Bund ist haltbar. Salz hat geistliche Kraft. Seid Salz in dieser Erde. Habt Salz in euch, wie schön. Und der letzte Teil, das, was sie tun, ganz unten. Ein Teil ist verbrannt und ein Teil wurde gegessen. Ein Teil von Jesus und von dem, was Jesus getan hat, betrifft nur ihn und Gott. Wir können gar nicht ermessen, was da drin liegt. Ein Teil von dem, was Jesus tut, was es für ihn bedeutet hat, kann nur einer sehen, Gott, wie das, was aufsteigt. Ein anderer Teil von dem, was Jesus getan hat, von dem, was hier passiert ist, ist für uns zum Essen, ist für uns zur Aufnahme. Speiseopfer bedeutet, da ist was für mich dabei. Man kann Jesus nur so transzendent sehen, ah ja, der hat das gemacht und so und ist für meine Sünden gestorben, ohne zu sagen, ich nehme auch was für mich. Ich möchte dieses Speiseopfer, diese Heiligkeit, ich möchte was für mich vom Brot des Lebens. Ich möchte was für mich zum Verändern. Ich möchte was für mich von der Lehre, die Jesus teilt. Von dem, was satt macht. Von den Ideen und Vorstellungen, die er hat für mein Leben. Da möchte ich was für mich. Ich möchte satt werden von dem, was er mir zeigt. Wenn das Speiseopfer Jesus zum Vorbild hat, heißt es für uns, wir leben von Jesus als Brot des Lebens. Und wir haben eine tägliche Abhängigkeit. So gib uns unser Brot. Auch das klingt da an. Wir sind mit demselben Geist gesalbt wie Jesus. Ihr habt die Salbung vom Heiligen Geist. Und es bedeutet für uns als Speiseopfer, wenn wir sagen, ich möchte Speiseopfer zu Gottes sein, ich will keinen Sauerteig. Ich liebe Sauerteig zu essen als Brot, aber ich will kein Sauerteig sein. Ich will salzig sein, rein, keine Fäulnis in mir, keine Fäulnis in meinem Leben, jeden Tag neu. Speiseopfer sein bedeutet, ich gehe da rein. Jeden Tag neu bringe ich das, was ich habe. Das, was ich habe, gebe ich Gott hin und sage, nichts davon soll faul sein. Kein Schaf, das eh gerade am Sterben ist. Kein letzten Eck, den ich halt gerade noch in meiner Zeit habe. Ja Gott, halt nimm das. Auch keine Heuchelei. Nein, wenn wir opfern, wenn unsere Antwort auf das, was wir sehen von Jesus im Kreuz, das Opfer, das er vollendet und vollständigt hat, meine Antwort wieder darauf, ich gebe das, was ich habe. Ich gehe in der Arbeit nicht nur schuften, sondern ich sage bewusst, Herr, dieser Tag, diese Aufgabe ist für dich. Ich arbeite ehrlich und zuverlässig, auch wenn keiner hinschaut. Das bedeutet Speiseopfer sein. Mein Gehalt, mein Geld, das ich habe. Danke, Herr, für das, was ich habe. Und hier zurück. Es gehört dir. Ehe, Kinder, Freunde sind Gabe, Geschenk, Auftrag. Wir entscheiden uns nicht nur zu fordern, sondern zuzuhören und zu vergeben. Bin ich morgens, stehe ich auf mit meiner eigenen Agenda, so wie ich manchmal? Oder denke ich, Herr, dieser Tag, Er kommt von dir, dass ich aufwach, dir soll er dienen. Und ich werde was haben, das Speiseopfer. Es verbrennt nichts nur für Gott. Er nimmt nicht alles. Nein, ich werde versorgt in diesem Bild. Wie gehe ich mit meinem Körper um, mit meinem Lebensstil, mit meinem Schlaf, mit meiner Ernährung, mit meiner Sexualität? Dieser Körper, er gehört dir. Nimm ihn hin. Gebrauche ihn. Danken. Es ist wie bei der Date Night. Es ist wie bei diesem Abend, den ich mit meiner Frau verbringe. Sie kann Antwort sein auf die Liebe, die wir haben, dass ich Gemeinschaft mit ihr will und suche und ihr alles gebe, was ich habe. Und wie oft sage ich dir, Ellen, alles kannst du haben. Nimm. Nichts lieber wie dich beschenken, nichts lieber wie mit dir teilen. Sie kann aber auch ein totes Ritual sein. Auch solche Date Night gibt's, wo ich keine Lust habe, wo es wirklich Ritual ist, wo ich denke, boah, jetzt ein Film und einfach meine Ruhe, war ein harter Tag. Es kann Ritual und Vorschrift sein, bei denen sich alle drum denken, wie blöd ist der. Aber es kann auch Invest sein in diese Beziehung. Unsere Aufgabe ist es, lebendig zu halten. Ein lebendiges und heiliges Opfer. Römer 12. Lebendiges, heiliges Opfer. Wie das Feuer, das die Priester immer laufen lassen sollen. Die sollen immer nachlegen. Dieses Feuer am Altar, es brennt und brennt und brennt. Lebendig, lebendig, lebendig. Wenn wir Speiseopfer sind, lebendig, lebendig, lebendig. Keine Heuchelei. Denn Gott sagt, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. An der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Das, was er zur einen Zeit befiehlt, findet er furchtbar an der anderen Zeit. Weil die Leute es zu Ritualen machen. Ich werde hier nicht stehen und sagen, verbring du deine Zeit im Gebet 20 Minuten in der Früh und dann noch beten und dann spendest noch deinen Zehnten und dann machst noch das. Nee, lebendiges, heiliges Opfer aus Dank. Das Herz dahinter, die Beziehung dahinter. Das Speiseopfer lädt uns ein, tagtäglich vor Gott zu kommen. Heiligkeit in unseren Alltag zu bringen. Liebe und Erkenntnis und nicht tote Rituale. Das ist das Ziel des Speiseopfers. Und dafür möchte ich beten, weil ich glaube, da liegt Kraft, wenn wir das in unseren Alltag integrieren und sagen, wow, Herr, lehre mich einen Lebensstil, in dem ich dir gebe. Und ich trotzdem was zu essen habe. Als Priester. Amen. Steht doch gerne nochmal auf. Ich bete für uns, bevor wir gleich in den Lobpreis starten. Die Musiker können schon mal hochkommen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, aus wie vielen Perspektiven, aus wie vielen unterschiedlichen Blickwinkeln wir dein Tun und deine Liebe betrachten können. Und manchmal müssen wir ganz genau hinschauen, so wie beim Speiseopfer. Und alles Einzelne wissen und kennen. Und manchmal sind wir einfach berührt von deiner Liebe und von deiner Güte und Barmherzigkeit, Herr. Und ich bete, dass wir als Gemeinde, dass jeder Einzelne von uns, wenn er das will, wirklich uns hingeben dürfen als Opfer für dich. Speiseopfer, mein Tag, mein Leben, meine Gaben, die ich empfangen habe, sie gehören dir, Herr. Herr, ich bete, dass das mehr und mehr bewusst wird, jedem Einzelnen von uns, auch mir, was es bedeutet, dir wohlgefällig und dir als lebendiges Opfer zu dienen, als Antwort auf deine große Liebe, die du hast, auf deine volle Hingabe, die du gegeben hast für uns, damit wir vor dich treten dürfen, Vater, vor dich treten können, Vater. Segne uns, rüste du uns aus auf diesem Weg, Herr. Amen.